Ja, ich lese aus dem Buch, das ich euch vorstellen möchte, von Klaus C., Autor, Schriftsteller, Liedermacher, Musiker aus Reutlingen. Das Buch mit dem Titel Hey Tonight, ein Epitaph. Und es handelt von Deda, einer jungen Frau, die viel zu früh gestorben ist, mit 33 Jahren schon. Und der Erzähler ist Didi, ihr 11 Jahre jüngerer Bruder. Und das Buch beginnt mit einem Vorwort. Man könnte auch sagen, mit einer Widmung, einer Inschrift, ein Epitaph für Deda, die mich unter lichten Flügeln barg. Wo beginne ich? Ich fange einfach im Buch an, das keine Seitenzahlen hat. Ich beginne hier. Wo beginne ich? Bei ihren Ehemännern? Nein, bei ihrem Vater, der sie, wenn sie als 17-Jährige zu spät nach Hause kam, auch schon mal mit Fäusten zu Boden schlug. Der sie schlug, wenn sie rauchte. Dabei hat er selbst als 16-Jähriger mit dem Qualm angefangen, aber das ist ja etwas völlig anderes. Er konnte sie noch so sehr als Punching Ball benutzen. Zu rauchen hat sie nie wieder aufgehört. Sie hing daran, als ob es um Leben und Tod ging. Letztlich war es das wohl auch bei ihr, Leben und Tod. Ihre Ehemänner, ein glorreiches Kapitel in ihrem Leben. In Klammer wie bei so vielen. Der erste, ein Säufer, Prügler, sexsüchtig, gewalttätig. Taxifahrer, Schwindsüchtiger, früh Verstorbener, der sie für seine Sexfantasien benutzte, Dinge in sie einführte, Gegenstände. Es sollte wehtun. Der zweite, eine Jugendliebe, Zeltplatzromanze, die sie nach dem Tod des ersten wieder aufgesucht hatte. Schläger, in Klammer, schwierige Kindheit. Ein Waffennarr, Kampfsportfan, Angler. Ein Typ, der Mentholzigaretten rauchte und wohl glaubte, sich dabei etwas Gutes zu tun. Der sie tagelang, wochenlang, monatelang abends allein ließ, um mit seinen Saufkumpels auf Tour zu gehen, durch Kneipen und Kaschemmen Schlägereien suchte und sie fand. Und wenn er nach Hause kam, auch ihr noch eine klebte. Der an einem Essen herumschimpfen konnte, es sei zu kalt, zu heiß, versalzen, zu weich, zu hart, ungenießbar, Punkt, Punkt, Punkt. Und wenn sie sagte, beim Kochen entstehe nun einmal Hitze, Klatsch, dann fing sie eine. Ich denke, er meinte es nicht einmal böse, er konnte nur nicht anders damals. Ein Versager von Ehemann. In Klammer, der falsche Mann zur richtigen Zeit. Ein Ehemann, den sie verlassen wollte. Doch ihr eigener Tod kam ihr dazwischen. Bei wem hat sie Trost gesucht? Liebe. Bei dem Kollegen, mit dem sie sich so gut verstand, mit dem sie die Mittagspausen verbrachte und mehr. So wie sie damals Trost und Liebe gesucht hat, als ihr erster Ehemann sie schlug und gleichzeitig vernachlässigte. Sie konnte nicht ohne Liebe leben, nicht im Mindesten. Weißt du, Didi, ohne Liebe lässt sich's einfach erträgt leben. Später fragte ich mich oft, wie bescheuert sie eigentlich sein musste, sich gerade solchen Typen an den Hals zu werfen. Psychologie. Selbstreflexion? Sie konnte es offenbar nicht. War sie naiv? Schwach? Brauchte sie den starken Mann? Ein Vaterersatz? Tat sie es nur, weil sie es nicht anders kannte? Nicht anders konnte? Psychologie. Vielleicht bin ich ungerecht, verkenne, verkläre, stelle einseitig dar, bin parteiisch. Natürlich bin ich parteiisch. Sie war meine Schwester. Sie taugte mehr als all die Typen, auf die sie sich einließ. Zwei davon wurden ihre Ehemänner. Schon wieder ergreife ich Partei für sie. Und warum auch nicht? Es geht mir nur um sie. Nur um dich, Detta. Es war nicht immer so. Doch dazu später. Ja, dann lese ich hier weiter, gleich anschließend, mit der Überschrift Looking Out My Back Door. Sie war listig. Als 16-Jährige hatte sie einen Freund. Ich nenne ihn Bruno. Seinen richtigen Namen habe ich vergessen. Das spielt auch keine Rolle. Er hieß für mich 5-Jährigen ohnehin anders. Auf einem der Fotos, die ich von ihr besitze, lehnt sie lässig mit ihm an einem dunklen Sportwagen. Die Farbe des Wagens lässt sich schwer bestimmen. Schwarz-Weiß-Foto. Ich erinnere mich, der Typ kam oft zu Besuch. Aber immer nur, wenn Vater und Mutter nicht zu Hause waren. Die beiden verzogen sich dann in ihr Zimmer und blieben verschwunden. Sie hatte Glück, einen kleinen Bruder zu haben, der sich stundenlang alleine mit seinen Spielsachen beschäftigen konnte. Manchmal spielte er auch eine Weile zuerst mit mir, bevor sie verschwanden. Meine Schwester sagte zu mir, er heiße niemand. Das ist niemand. Wenn meine Eltern nach Hause kamen, rannte ich ihnen entgegen und rief, niemand war da, niemand. Sie kamen damit wirklich durch. Mich als Vater hätte sie damit nicht an der Nase herumgeführt, in Klammer, oder vielleicht doch. Ich stelle mir vor, wie sie und niemand sich krumm gelacht haben, sehr stolz auf ihre List. Es war ihre Idee gewesen. Nächstes Kapitel, Who'll Stop the Rain? Didi, hast mich lieb? Ich kuschelte mich an sie. Ha ja, Deda. Sie machte ihre Ausbildung in einem Schallplatten- und Musikgeschäft in der Wilhelmstraße. Das war der Lieblingsort meiner Kindheit. Ich saß ganze Nachmittage in einer Hörkabine, in Klammer welch ein Luxus, und hörte Schallplatten, Märchen oder Kasperle-Geschichten, vor allem aber Kasperle-Geschichten. Manchmal standen Leute vor der Kabine und schauten lachend durch die Scheiben herein, weil mein Lachen sie ansteckte. Diese Hörkabine wurde zu meinem Zuhause, zu meinem Zufluchtsort, mein Exil. Wenn die Tür geschlossen war, hörte man von draußen nichts mehr. Ich sah nur, wie die Kunden und das Personal ihre Münder bewegten. Kein Ton mehr, keine Stimme, kein Lärm. Keine Welt, nur die Welt des Kasperles, die in solchen Stunden zu meiner wurde. Ich legte mir die Schallplatten auf und überließ mich lächelnd seinen Abenteuern. Ihr Chef muss ein wunderbarer, toleranter Mann gewesen sein. Es waren die 70er Jahre, eine andere Zeit, eine völlig andere Zeit. Unsere Mutter war nicht zu Hause, nie. Sie arbeitete. Sie putzte Büros. Sie musste wohl für ihr Leben gern putzen, Ordnung herstellen und Ordnung halten. Wie sonst konnte man seinen 7-jährigen Jungen allein lassen, ihn in die Obhut seiner 17-jährigen Schwester geben, in ein Schallplattengeschäft. Manchmal spickte Deda herein, fragte, ob ich etwas zu essen oder zu trinken haben wolle, lächelte mich an und fuhr mir durch die Locken. Da saß ich also mit meinem Kasperle, seinen Abenteuern und Späßen, mit Fanta, Brezeln, Schokolade und Nüssen und fand die Welt und das Leben ganz in Ordnung. Bei Weitem besser als zu Hause, meine ewig weinende, innerlich abwesende Mutter zu sehen, wenn sie schon mal da war. Da will ich auch mal schaffe in dem Lade, sagte ich zu meiner Schwester. Des machsch. In der Mittagspause nahm sie mich bei der Hand und ging mit mir heim. Sie wärmte das Essen vom Vortag für uns auf. Vater kochte sonntags immer so viel, dass es fast die ganze Woche für alle reichte. Nur die Beilagen wechselten manchmal, wenn sie Lust dazu hatte. »War geht's heute zum Essen?« »Nudler und Soße. Schon wieder.« Nudeln und Soße waren so etwas wie unser Leib- und Lebensgericht, was sich durchaus im doppelten Sinn verstehen lässt. Nach dem Essen hatte sie noch 10 oder 15 Minuten, bis sie wieder los musste, legte sich in mein Bett und rauchte. Natürlich durfte sie nicht im Zimmer rauchen. Sie durfte ja nicht einmal irgendwo sonst rauchen. Ich schaute sie an. »Junge, das ist mir egal. Komm mal her.« Ich durfte mich zu ihr ins Bett kuscheln. Auf dem Teller des Plattenspielers drehte sich wieder eine Creedence Clearwater Platte. »Hörst du es?« Ich schaute sie fragend an. »Du Melodie, hör zu.« Ich hörte zu. »Du isch wie's Leben.« Erst 10 oder 15 Jahre später wurde mir klar, dass ein Song oder eine Melodie wie das Leben sein konnte. »Weisch, das Leben ist wie ein Hühnerleider. Kurz und beschissen.« Dass das Leben mit einer Hühnerleiter vergleichbar sei, eben kurz und beschissen, verstand ich glücklicherweise damals auch noch nicht. Nun, eine besonders gute Pädagogin war sie nicht gerade, manchmal. Aber sie war meine wunderbare, große Schwester. Das war mehr als genug. Ohne sie wäre ich vielleicht vor die Hunde gegangen. Das beschissene, kurze Leben sollte tatsächlich ihres sein. Dann lese ich weiter. Traveling Band. Mittagspause. Didi, komm, wir machen das Spiel. Ich renne zu ihr in die Küche. Ich liebte ihre Spiele. Unsere beiden Teller sind voller Soße. Nur eine einzige Makaroni schwimmt darin. Wer zuerst fertig ist, hat gewonnen, sagt sie. Na klar, was denn sonst? Ich setzte mich. Jeder fischte seine Makaroni aus der Soße. Die Soße an den Fingern ist eklig. Auf 3 geht's los. Mit der Makaroni im Mund beginnt sie zu zählen. 2, 3. Jeder saugte drauf los. Die Soße schießt mir durch den Makaroni-Strohhalm in den Mund, in den Rachen, in die Luftröhre und in die Nase. Ich verschlucke mich, ich huste. Soße läuft mir aus der Nase, meinen Augen. Meine Augen tränen. Sie lacht sich kaputt. Scheiße, ich han verloren. Sie tröstet mich, sagt, ich solle mir die Schuhe anziehen. Hausaufgaben mache ich in der Kabine im Musikgeschäft, während das Kasperle ein neues Abenteuer erlebt und ich mit ihm, wie jeden Nachmittag. Später bekomme ich für meinen ersten Aufsatz in der Schule eine glatte 1. Habe ich wohl auch ihr zu verdanken, in Klammer und dem Kasperle. Eines Morgens erscheint sie nicht zum Frühstück. Unser Vater ist schon lange weg. Er verlässt um 5 Uhr morgens das Haus Richtung Arbeit. Mo ist der da? Unsere Mutter geht nach oben unters Dach. Ich begleite sie. Ihre Bude ist leer, das Bett unbenutzt und kalt. Himmel, wie ich sie um diese Bude unterm Dach beneidet habe. In Klammer, später, nach ihrem Auszug in der Nacht zu ihrem 18. Geburtstag, versprach sie mir, nein, versprach mir unser Vater, ich würde ihr Zimmer bekommen. Jedenfalls ist ihr Bett leer und unbenutzt. Ich schaue mich um, betrachte die Bögen Silberpapier an den Wänden, den Starschnitt der Rolling Stones, die Beatles-Poster, all die Creedence Clearwater Schallplattencover, die sie mit Reißzwecken an die Wand gehängt hatte. In ihrem Zimmer fühlte man sich wie in einer Diskothek. Aber wer hing schon Plattencover an die Wände mit Reißzwecken? Und die Platten lagen gestapelt neben dem Plattenspieler, ohne Hülle, ohne Schutz. Ich empfand es damals schon mit 7 als absolut schändlich. Jetzt geht's los, schimpfte Mutter. Sie ist schneller unten als ich. Ich muss ihr hinterhereilen. Zum Glück ist Vater nicht da. Derweil klingelt unten das Telefon. Mutter hetzt ran, nimmt den Hörer ab, nennt ihren Namen. In Klammer, im selben Tonfall, wie sie es noch heute tut, ein halbes Leben später.
Wo bist du? In Straßburg. Ich glaub, du spinnst.
Ich höre ihre Stimme durch die Hörmuschel. Sie klingt weit weg, als stünde sie in einer Telefonzelle irgendwo am Arsch der Welt. Sie sagt, sie sei bei ihrer Clique gestern Abend nach Straßburg gefahren. Eigentlich wollte sie noch in der Nacht wieder zurückkommen, aber das Auto ist verreckt.
Ja, und jetzt?
Forscht Mutter, übellaunig. Der da sagt, sie alle würden mit dem Zug heimkommen.
Das Auto ist total im Arsch. Und du? Bist du gesund?
Mutter besinnt sich. Ihre Tochter irgendwo in Frankreich, das bereitet ihr nun doch Sorge.
Mädle, pass auf die auf!
Sie verspricht, vorsichtig zu sein. Mutter findet zum vorwurfsvollen Ton zurück.
Aber krank melde, kannst du selber im Geschäft.
Der da versucht, sie zu überreden, dass sie, Mutter, es für sie tun solle.
Neu, auf keinen Fall. Bitte.
Mutter überlegt, sagt nichts.
Bitte.
Beide schweigen.
Bitte, Mama.
Mutter überlegt wieder lange.
Mama, ich han kein Geld mehr. Also gut, aber das ist eine Ausnahme. Dass das weißt. Ich dank der Mama. Und sag bloß dem Papa nix.
Mutter droht.
Komm mal bloß heim, Mädle. Neu, sag ihm nix.
Ich dank der Mama. Es knackt in der Leitung. Sie hat aufgelegt.
Du, ich kann etwas erleben, sagt Mutter,
nachdem sie aufgelegt hat, und macht sich schimpfend an den Abwasch. Spät abends kommt er da völlig übernächtigt und ausgelaugt heim.
Gott sei Dank, bruddelt Mutter. Aber Mädle, wie siehst du denn aus?
Schimpft sie besorgt.
Gang auch ins Nest und schlaf ein bissle, bis der Papa heimkommt.
Der stattet zum Glück für Deda nach seinem Feierabend wie immer erst einmal seiner Lieblingskneipe einen Besuch ab. Deda zwinkert mir mit einem Auge zu und verzieht sich nach oben in ihre Bude. Ich bin irre stolz auf sie und grinse vor mich hin.
Und du brauchst gar nicht so dumm grinsen,
schimpft Mutter mich an.
Sonst kannst du auch gleich ins Nest gange.
Dann lese ich hier weiter. Überschrift Chamäleon. Sie und ihre Kollegin Babsi regierten diesen Klamottenladen mit viel Witz und Humor. Beide saßen hinter der Theke auf einem Regalvorsatz und tauschten Geschichten aus. Babsi war von der Alp, genauso wie der Großteil der Kundschaft. Die Kundschaft, meist Frauen zwischen 60 und 80, kam extra von der Schwäbischen Alb nach Reidlinger in Wilhelmstraß, um genau in diesem Geschäft einzukaufen. Eigentlich passte dieser Laden überhaupt nicht zu ihr. Und die Kundschaft gleich zweimal et, wie sie selbst gleich zu Beginn feststellte. Aber sie blieb trotzdem jahrelang dort, bis zu ihrem Wegzug nach Wangen. In Klammer, das kommt aber später. Sie konnte jede Kundin nachmachen. Wenn eine den Laden verlassen hatte, kam meine Schwester hinter der Ladentheke vor und spielte die Person nach. Sprach wie sie, ging wie sie, gebückt, hinkte, schlich herum, stakste oder watschelte im Pinguinschritt, machte einen Buckel, legte den Mund schief, guckte dämlich, hatte sich, weiß der Himmel wie, Gestik und Mimik der dargestellten Person in Kürze derart einverleibt, dass Babsi und ich uns völlig entgeistert anstarrten und lachten. Aber noch besser waren ihre Darstellungen der alten Männer, die zum Einkaufen kamen, um eine neue Krawatte, ein neues Hemd, einen Anzug oder eine neue Unterhose zu kaufen. Wir hielten uns die Bäuche vor Lachen. Du hättest zum Zirkus gehen sollen. Wenn ich von der Schule kam, ging ich zuerst zu ihr ins Geschäft. Gehst du dort ein Laden? No bist du so allein. Dass auch dieser Chef meine täglichen Besuche duldete, erscheint mir heute absolut unmöglich. Es war mein Glück, genau wie diese Schwester. Einmal kam ein alter Mann in den Laden, ließ sich das Sortiment an Unterhosen zeigen und nahm eine Handvoll mit in die Kabine. Plötzlich erschien er, nur mit Unterhose bekleidet, und brüllte durch den ganzen Laden: »Du ist's gleich!« Das viel zu knappe Ding presste seinen riesigen Hodensack zusammen. Die übrige Kundschaft erschrak bei dem Anblick des fast nackten, alten, faltigen Mannes und ich lag unter der Ladentheke mit Lachkrämpfen und zugleich hochrotem Kopf vor Scham. »Den nimmst besser du«, sagte meine Schwester zu Babsi. »Das ist deine Clique.« Beide lachten lauthals in sich hinein. »Bloß weil ich auf oder alb rakomm, ist das noch lange mei Clique. Dass das weisch«, protestierte Babsi. »Du, der da, ha?« »Weisch eine Clique?« »Oh, Junge, das ist gleich wie ein Frei oder eine Gesellschaft.« Ich starrte sie an. »Weisch jetzt Bescheid?« Ich nickte. »Na, ist recht.« Mein Magen knurrte. »Komm, Junge, wir gangen etwas essen.« Was bedeutete, dass wir nach nebenan in die Pommesbude gingen. Der Pommesbudenbesitzer und meine Schwester kannten sich gut. Sie führte mich sozusagen in die Welt der Imbissbuden ein. Der Typ hatte ungefähr das Alter meines Vaters, aber einen bedeutend jüngeren Humor. Der konnte Sprüche klopfen, ohne das Gesicht zu verziehen. Ich erinnere mich an einen Besuch an einem überaus heißen Sommertag. Die Sonne schien ein wenig in die Imbissbude hinein. Er stand im Sonnenlicht, sein linker Arm ruhte ausgestreckt auf der Theke, seine Hand unbeweglich. Er starrte betont an uns vorbei, als wir hereinkamen, sein Blick gespielt, sinnierend in die Ferne gerichtet. Ein kleines Einmannstück nur für uns. Ich wartete gespannt ab, was folgte. »Däda«, sagte er und mimte ein sprechendes Faultier. »Leg mrau mei Hand in Schatte.« Von da an unser Running Gag. Immer, wenn einer vor lauter Langeweile oder Müdigkeit kaum noch stehen oder denken konnte, bat er den anderen, man möge ihm doch die Hand in den Schatten legen. Ich bestellte jedes Mal noch ein oder zwei Ladungen Ketchup zusätzlich für meine Pommes. Ha, der frisst ja Ketchup mit Pommes und et andersrum, wir andere Leid. In Klammer, woran sich bis heute nichts geändert hat. Jahre später wurde die Imbissbude geschlossen. Ich sah den Kerl nie wieder. Nach Currywurst und Pommes hockte ich ein oder zwei Stunden in ihrem Aufenthaltsraum und brütete über meinen Hausaufgaben. Danach saß ich meistens hinter der Ladentheke, lauschte ihren Sprüchen und guckte den Elblern beim Einkaufen zu. »So, Junge, jetzt geh schon mal so langsam heim«, sagte sie meistens so gegen 5:30. »Jetzt kommt noch der Papa, du weißt, er mag's et, wenn du et daheim bist, wenn er kommt.« »Ja, ist gut.« Wir wussten beide ganz genau, was damit gemeint war. Dann lese ich hier weiter. It's just a thought. Samstagabend. Sie holte mich gegen 6 Uhr ab. Wir fuhren nach Metzing, wo sie mit ihrem ersten Mann wohnte. Er war nicht zu Hause. Wo ist er? Et da. Ich hatte mir angewöhnt, den Mann nicht mehr beim Namen zu nennen. Ich hasste ihn. Einen Namen hatte er in meinen Augen nicht mehr verdient. Er hatte Strolchi in einem Wutanfall auf meine Schwester auf die heiße Ofenplatte gestellt. Stundenlang leckte sich Strolchi leise winselnd seine Pfoten. Seit diesem Winternachmittag gab es eine offene Rechnung zwischen ihm und mir. Aber ich war noch zu klein. Die Begleichung musste warten. Doch ich trainierte schon mal, ließ mir regelmäßig von unserem Vater mit Boxhandschuhen auf die Nase hauen und versuchte dabei, seinen dicken, vorstehenden Bauch zu treffen, was mir aber nicht gelang. Seine effizienten Trainingsmethoden habe ich eingehend an anderen Stellen beschrieben. Heute guck mir meinen Lieblingsfilm zusammen an. Ich bin gespannt. Ist etwas Besonderes, dass der heute im Fernseher kommt. Sie holte Chips, Cola, Gummibärchen, baute das Sofa zu einer gemütlichen Schlafstätte um, arrangierte Kissen, Decken und Schlafsäcke und dimmte das Licht. Gleich geht's los! Wir schauten uns Love Story zusammen an. Sie heulte, was das Zeug hielt. Neben ihr stapelten sich Papiertaschentücher auf dem Boden. Bei dem Film muss ich alleweil heilen. Das war kein Problem, selbst ich unterdrückte mein Weinen. Ich konnte natürlich nicht vor ihr losheulen, das war klar. Ist der Ritsche? Ich nickte zustimmend. Sie fuhr mir durch die Locken und sagte, siehst, Junge, so stell ich mir lieb vor, genau so. Dann schneuzte sie ihr 11. oder 12. Taschentuch voll. Es geht ja leid, ihr saget, die Liebe ist garet echt. Sie sei bloß ein Gedanke, eine Einbildung, die ihr spendet. Die hängt ein Vogel, weisch, die Liebe ist einzig, wofür mir leben soll. Wofür sich sogar zum Leben lohnt. Ich guckte sie verwundert an. Aber bloß eine Weile, fügte sie hinzu. Überhaupt glaube ich, dass mich ihre Worte über die Liebe, ihre Liebe zu diesem Film und die Liebe, die sie zu den Menschen hatte, inspirierte, zumindest ein bisschen. Selbst die Darstellungen ihrer Kundschaft geschahen nicht aus Bösartigkeit. Nein, sie liebte Menschen. auch ihre Schrullen und ihre Eigenheiten, das, was sie ausmachte. In Klammer, was man von mir nicht gerade sagen kann.